Guten Morgen, Freunde. Es ist ein Vorrecht, heute Morgen hier im Dienst für den Herrn zu sein. Und wir hoffen und vertrauen, dass wir eine herrliche Zeit haben. Ich war eben dort in diesem, wir nennen es das Büro für die Diakone, wo die Aufnahmegeräte sind. Und wir sprachen mit einer jungen Dame und ihrer Mutter von Joliet, Illinois. Und ich dachte eben, welch ein Resultat der Gnade Gottes ist doch dieses Mädchen. Die meisten von uns kennen sie. Sie war eine Alkoholikerin vom schwierigsten Fall. Mir war die Geschichte nie klar. Erst heute Morgen, als sie von der Plattform ging und der Herr alles offenbart hatte, was mit ihr verkehrt war und was geschehen würde. Und sie ging von der Plattform, weinte und frohlockte, weil Gott sie gerettet hatte aus dem Grab einer Trinkerin. Und eine Dame kam zu ihr und begann zu weinen wegen ihrer Tochter, denn sie war drogensüchtig. Und wisst ihr, durch die Gnade Gottes wurde dieses Mädchen gerufen, war es am nächsten Abend, Rosella? Sie wurde gerufen und das Mädchen wurde geheilt von den Drogen. Und sie und ihr Ehemann, also die Mutter und der Ehemann, predigen das Evangelium. Und wenn wir dann so eine liebliche kleine Dame sehen wie Rosella, gerade zur richtigen Zeit, und voller Respekt fühlt sie eine Berufung in ihrem Herzen, aber da sie weiß, was die Bibel über Frauenprediger sagt, weiß sie, dass es etwas anderes sein muss, und Gott führt sie in Gefängnisse, wo sie ihr Zeugnis gibt. Es ist einfach wunderbar, zu wissen und den Willen Gottes zu suchen. Manchmal haben wir ein Gefühl, aber wenn wir einfach diesem Gefühl nachgeben, führt das uns zu Orten, und wenn ihr nicht aufpasst auf den Teufel, dann wird euer Gefühl euch nehmen und die Sache verdrehen in irgendetwas. Aber solange wir bei der Bibel bleiben, sind wir richtig. Dann bewegen wir uns direkt im Willen Gottes. Und ich glaube, dass Rosella schlussendlich irgendwo ins Missionsfeld geht, denn Amerika will das Evangelium nicht mehr, das wisst ihr. Das müssen wir einfach zugeben. Die Anglosachsen, diese Menschen sind erledigt, so ist es. Da gibt es kein Evangelium mehr, das Amerika empfängt. Ihr habt vielleicht hier und da einige Nachzügler, aber was das Evangelium betrifft, so ist es vorüber. Ihr könnt nicht einmal mehr zu ihnen predigen oder sprechen. Sie wollen nichts glauben, sie haben ihre eigenen sturen Ideen und sie sind festgelegt. Und das Nächste, was diese Nation hat, ist Gericht. Sie wird es haben. Es kann durch Rezession kommen, es kann durch eine Atombombe kommen oder durch eine große Plage, eine Krankheit oder etwas, aber sie ist bereit. Es kommt. Tausende mal Tausende werden sterben. Gestern sind wir, Bruder Zabel und ich, Bruder Woods, als wir von Kentucky kamen, wir waren dort 3 Tage, gingen wir bei einem Bauvorhaben vorbei und Bruder Zabel sagte, ich habe jetzt vergessen, aber er sagt, kaum einer von diesen Menschen in diesem Bauvorhaben gehen in irgendeine Kirche. Wenn ihr sie darüber fragt, dann sagen sie, nun, wir haben unser Fernsehgerät, so finden wir Trost. Das ist die amerikanische Einstellung, seht. Wir haben Fernsehen, wir haben genug Geld, wir haben feine Autos und feine Häuser. Wozu brauchen wir den Herrn? Wir brauchen das nicht. Das ist ihre Einstellung. Die einzige Religion, das einzige Heil, die einzige Liebe, die wir haben, ist wirklich unter echten, göttlichen Menschen. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass das geschehen würde? Ihr Bibelleser, ich habe gehört, wie ihr Amen gerufen habt und ihr Prediger dort hinten. So ist es. Die Liebe würde so weit weg sein in den letzten Tagen. Die einzige Liebe, die übrig bleiben würde, würde gefunden werden unter den Auserwählten Gottes. Vater würde gegen Mutter sein, Mutter gegen Vater, Kinder gegen Eltern und verschiedene gegeneinander. Die einzige Liebe, die übrig bleibt, ist bei den Erwählten. Bei den Erwählten. Das Wort erwählt oder auserwählt kommt vom Wort erwählt, auserwählt. Gottes auserwähltes Volk. Und als Rosella ihre Geschichte erzählte mir in diesem Zimmer vor einer Weile, dachte ich, wie an jenem Abend, sie hat gesagt, da ist etwas geschehen. Ihr ganzes Leben lang war sie einfach eine süchtige Alkoholikerin. die anonymen Alkoholiker und 4 Ärzte hatten sie aufgegeben. Nichts konnte mehr getan werden. Aber von diesem Augenblick an geschah etwas. Nun hat sie nicht mehr diese umschatteten Augen. Sie ist eine liebliche, wunderschöne junge Frau, etwa 33 Jahre alt, und man würde ihr nicht mehr als 22 geben. Das hat Gott für sie getan. Wie schaut sie doch anders aus? Und ich sagte, aber Rosella, vor grundlegender Welt hat Gott diesen Augenblick bestimmt. Jawohl. Und als der kleine Billy Paul dort hinten die Gebetskarten ausgab zu den Menschen an jenem Abend, wie wenig wusste er, wem er Gebetskarten gibt. Ist das nicht wunderbar, Rosella? Rosella spricht aus der Zuhörerschaft. Amen. Der Herr segne dich, Rosella. Ich bin sicher, wir werden das tun. Sie möchte, dass die Gemeinde betet, dass Gott sie führt, dass sie seiner unveränderlichen Hand folgen kann. Das ist so gut. Ein gewaltiger Vorschlag wurde mir heute Morgen gebracht von einem Multimillionär. Er möchte hier in Louisville fabrizieren und er möchte mir ein Versammlungsgebäude für 5 Millionen Dollar bauen. Aber etwas in meinem Herzen sagte, pass auf, du bist kein Pastor. 5 Millionen Dollar Geld, das würde zur Verfügung stehen. Sonst geht es in Steuern zur Regierung, um für Whisky und solches Zeug zu bezahlen, aber er möchte es in ein Gotteshaus geben für den Herrn. Ich hoffe, dass es zu irgendeinem Diener Gottes geht, zu irgendeinem Dienst Gottes. Aber das sind 5 Millionen Dollar, die verwendet werden können. Stellt euch das vor, welch ein Tabernakel würde das geben? Siehst du, Rosella, wie blumig das ausschaut? Aber etwas tief unten sagt etwas anderes. Etwas hier unten. Wir kommen hier in dieses kleine alte Tabernakel, ihr Fremde. Nun, das könnte ein prunkvoller Ort sein an dieser Ecke hier. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was die Menschen tun wollten, bauen wollten an diesem Ort. Aber so lieben wir es. Seht ihr? So lieben wir es. Alte Sitze, wo wir darauf sitzen, das waren die Originalsitze aus dem alten Tabernakel, aus dem Tabernakel, das durch die Flut hindurchging und sie schwammen obendrauf. Meine Bibel lag auf dem Pult und sie wurde bis zur Decke geschwemmt und kam wieder herab mit dem geöffneten Wort. Ich bin der Herr, ich habe es gepflanzt und ich werde es Tag und Nacht bewässern, damit niemand sie aus meiner Hand reißt. Wie ist es doch hinaufgetragen worden mit diesem Schiff und kam direkt wieder herunter an dieselbe Stelle. Und die Sitze ebenfalls wieder an ihre Stelle. Das Einzige, was wir tun mussten, wir mussten alles wieder ausfegen. Seht ihr, in dieser Weise lieben wir es, wo die gewöhnlichen Leute kommen, an einen gewöhnlichen Ort, aber einen wundervollen Herrn. Amen. Nun, heute haben wir sind gerade daran, in den Rahm hineinzukommen. Nachdem alle Milch herausgenommen worden ist, kommen wir zum Rahm. Aber denkt daran, es braucht Milch, um den Rahm zu erzeugen. Der Rahm besteht aus den Bestandteilen der Milch. So, wir waren im ersten und zweiten und sind wir jetzt im dritten und beginnen mit dem vierten Kapitel des herrlichen Buches der Hebräer. Oh, diese Belehrungen in diesem Buch. Wir könnten bei einem Vers 3 Monate verweilen und einfach zeigen, dass die gesamte Bibel zusammengezogen ist zu jedem Vers in der Bibel. Habt ihr je darüber nachgedacht? Da gibt es nicht einen Vers, auf den ihr den Finger legen könnten, den wir durch die Gnade und Hilfe des Heiligen Geistes nicht mit Genesis und Offenbarung mit allem verknüpfen könnten. Da gibt es kein anderes Buch, das irgendwo geschrieben ist, mit dem das möglich ist. Mathematisch, geografisch, in jeder Weise. Da gibt es kein Buch, das geschrieben ist wie die Bibel. Ich will sagen, kein Buch in der Welt ist so geschrieben wie die Bibel. Die Numerik der Bibel ist vollkommen in Harmonie. Sogar die Kapitel, die Interpunktation und alles ist vollkommen. Da gibt es kein anderes Buch. wo ihr ein Kapitel lesen könntet, ohne Widersprüche zu haben. Aber da gibt es keinen Widerspruch in der gesamten Bibel. Sie wurde durch viele, viele Leute geschrieben, hunderte von Jahren dazwischen. Und einer schrieb hier ein Stück, der andere dort ein Stück und der andere dort drüben. Und dann wurde alles zusammengebracht und das wurde Gottes Bibel. Und nichts ist im Widerspruch zum anderen. Keine Mathematik, Geografie oder irgendwas in der Bibel. Die Numerik, alles stimmt vollkommen überein. Wenn das nicht inspiriert ist, dann weiß ich nicht, was wir Inspiration nennen. Ich bin so froh für diese gesegnete alte Bibel. Einige sagten, bist du katholisch oder Protestant? Ich sagte weder noch, ich glaube an die Bibel. So ist es. Ich glaube der Bibel. Und ich bin froh, dass wir immer noch die Freiheit haben, das Evangelium in dieser Nation zu predigen. Oh, es ist wunderbar. Nun werden wir sie studieren. Wir öffnen das Buch der Hebräer, beginnen beim dritten Kapitel und wir haben bei 15. Vers aufgehört. Ich habe gesehen, dass jemand bemerkt hat, wie ich eben meine Lesebrille aufsetzte. Nicht so, dass meine Augen schlecht wären, aber ich bin über 40 Jahre alt. Ich kann es lesen, richtig, ganz gewöhnlich, aber ich kann es besser lesen mit der Brille. Und sie haben mir eine Lesebrille gemacht und ich möchte sie benutzen, denn dann kann ich besser lesen und schneller. Dazu habe ich sie bekommen. Zuerst möchten wir einen kleinen Hintergrund legen, denn da ist möglich, dass Fremde unter uns sind, die den ersten Teil des Hebräerbuches nicht mitbekommen haben. Bist du Frau Cox dort hinten am Ende? Ich bin sicher froh, dich zu sehen. Nun, bevor ich anfange, als Zeugnis der Gnade Gottes, hier ist eine Frau, deren Gesicht vom Krebs zerfressen war. Das ist die Mutter von Frau Schwester Woods. Ich war in Michigan mit Jean und Leo, jene, die Aufnahmen machen. Und auf dem Weg nach Hause hat mich meine Frau angerufen, oder ich habe sie angerufen, und sie sagte, bete sofort für Frau Cox, für die Mutter von Frau Woods, denn der Krebs zerfrisst ihr Gesicht. Und er ist schon bis auf die Seite der Augen gekommen und in den Backenknochen und hat sich über dem ganzen Gesicht ausgebreitet. Die Ärzte konnten nichts tun, sie haben es nur noch schlimmer gemacht. Es hat sich verbreitet, sie haben irgendeine Medizin gegeben. Und sie haben sie von Campville, Kentucky gebracht, oder von Acton, Kentucky, nach Louisville zur Behandlung. Und als ich das erste Mal Frau Woods sah, war sie ganz durcheinander, natürlich wegen ihrer Mutter, und sicher fühlte sie so, dass sie durcheinander war. Wir gingen in das Zimmer und beteten für sie im Vertrauen, dass Gott Gebete beantwortet, und nach einigen Tagen konnte sie entlassen werden und dort sitzt sie heute. Erstaunliche Gnade, was er für sie getan hat. Möchtest du aufstehen? Ich möchte dich nicht in die Öffentlichkeit geben. Wo war der Krebs? Auf der Seite des Gesichtes. Dort, auf der ganzen Wange, bis zum Wangenknochen, bis zu den Augen hinauf. Und Gott hat sie geheilt. Ist er nicht wunderbar? Wie viele waren am letzten Sonntag hier und sahen, was der Herr getan hat? Ein Mann, der verkrüppelt und blind war, er saß hier in einem Rollstuhl. Und etwas hat mich sehr verletzt, als dieser alte Mann, der hier sitzt, sagte, Bruder Branham, tu dasselbe für meine Frau. Er hat eine Frau, die verkrüppelt ist. Mein Herz ist geschmolzen. Ich würde alles in der Welt geben, wenn ich das tun könnte. Aber das liegt nicht in meiner Kraft. Aber es liegt in meiner Kraft und in deiner Kraft, zu beten, dass Gott es tun wird. Er hat eine verkrüppelte Frau mit gelähmten Händen und gelähmten Füßen. Und dieser Mann war noch viel schlimmer dran als sie, denn sie kann noch aufstehen und etwas gehen. Aber dieser Mann konnte nicht einmal mehr das tun. Und dann das Gehirn, der Gleichgewichtsnerv war dahin. Die Mayo Klinik und viele andere haben ihn aufgegeben. Ein katholischer sandte ihn hier, ein katholischer Arzt. Und sein Junge ist Priester im St. Meinrads, dort unten in Jasper, Indiana. Aber das legt nun Grundsteine für diese kommende Erweckung dort unten. Und als er aufstand, sagte er, aber ich kann doch nicht. Er schaute auf und sagte, ja, ich kann. Er dachte, er könnte nicht sehen, wisst ihr. Und er schaute auf und er erhob sein Haupt und da konnte er gehen und sehen. Und er ging von selbst durch den Mittelgang. Und sie waren Presbyterianer. Er war orthodox. Und ihr denkt, die Pfingstler oder nur die Heiligkeitsleute können jauchzen, dann irrt ihr euch. Sicher können sie auch jauchzen, wenn sie so etwas geschehen sehen. Sie umarmten einander und jauchzten. Und er ging einfach hinaus, die Treppe hinunter, schob den Rollstuhl. Er ging ohne Gleichgewichtsnerv in seinem Kopf. Stellt euch das vor. So ging er wie du oder ich. Oh, er ist wunderbar. Nun, Paulus hat das Hebräerbuch geschrieben. In diesem Hebräerbuch, das er geschrieben hat, bevor er dieses Buch schrieb, wir haben herausgefunden, nun, dies ist eine Sonntagsschulklasse und ich versuche nicht zu lange zu machen, denn wir werden weiterfolgende Versammlungen heute Abend haben, so der Herr will. Nun, in diesem Hebräerbuch und in den anderen Briefen von Paulus, nun, wer war Paulus? Er war ein echter Hebräer, ein Gelehrter und ein großer Lehrer des Alten Testamentes. Und er war von einem der besten Männer seiner Zeit gelehrt. Kann mir jemand sagen, wie sein Name war? Gamaliel, einem der größten Lehrer seiner Zeit. Und Paulus saß zu den Füßen Gamaliels. Da liegt etwas daran, wo ihr hingeht, in welche Gemeinde ihr geht und welcher Lehrer euch belehrt. Wisst ihr das? Da liegt etwas daran. Darum sollten wir herausfinden, wo das Beste ist, das wir finden können und zum Besten gehen, nicht weil es sich gehört in der Gesellschaft und so weiter, sondern richtige biblische Belehrung. Seht ihr einmal, als Israel 7 Tage weit in die Wüste gekommen war mit ihrer Armee, und sie waren 7 Tage weit gekommen, und das Wasser ging ihnen aus und sie waren im Begriff zugrunde zu gehen, da sagten sie, oh, wenn nur ein Prophet in der Nähe wäre. Und einer sagte, dort unten ist doch Elisa, er hat Wasser auf die Hände von Elia gegossen. Er ist mit ihm, seht ihr die Verbindung? Mit anderen Worten, hier ist Elisa, der in Verbindung war mit Elia. Das Wort des Herrn ist mit ihm. Habt ihr es erfasst? Er ist richtig gelehrt worden. Er sagte, er ist hier. Lasst uns ihn abgehen und ihn befragen. Denn sein Lehrer war Elia und er hat die Belehrung von Elia in sich. Seht, was den Unterschied macht. Sicher möchten wir gelehrt sein. So hatte Paulus die Belehrung von Gamaliel. Und Gamaliel war dieser große Mann, der diese Wahl traf, da er ein Gelehrter selbst war. Als all diese Bewegung begann mit der frühen Gemeinde, da sagte er, wir wollen unsere Hände nicht daran legen, Brüder. Denn wenn es nicht von Gott ist, wird es zu einem Ende kommen, sowieso. Aber wenn es von Gott ist und wir dagegen kämpfen, dann sehen wir, dass wir gegen Gott kämpfen. Seht ihr, er hatte einige gute Belehrung. Und Paulus war unter diesem Mann groß geworden und er wusste, dass Paulus ein großer Lehrer war. Und eines Tages mit aufrichtigem Herzen verfolgte er die Gemeinde. Er ging hinab, um sie gefangen zu nehmen. Wir wollen nun einen anderen kleinen Abschnitt von Paulus betrachten, während wir den Hintergrund legen. Als Judas durch Übertretung fiel, durch die Liebe nach Geld und den Stolz des Lebens, fiel er aus der Gnade und ging an seinen Ort. Und die Jünger sagten, da müssen aber 12 sein. Und die Gemeinde mit all den Würdenträgern, ich will euch zeigen, was die Gemeinde ist, mit all den Würdenträgern, all ihrer Kraft, war sie immer noch Millionen Meilen vom Besten entfernt. Sie sagten, wir müssen Ausschau halten nach einem unter uns, wer diesen Platz einnehmen kann. Und sie erwählten, indem sie das Lot warfen, Matthias. Ich glaube, Matthias ist es. Und sie wählten ihn und zählten ihn zu den Zwölfen oder zu den Elfen. Und dann hatten sie 12. Er hat nicht eine einzige Sache getan. Das war das einzige Mal, dass sein Name in der Bibel je erwähnt wurde. Das war die Wahl der Gemeinde. Sie dachten, er ist ein Gentleman, ohne Zweifel. Er ist ein wundervoller Mann. Er ist ein Gelehrter. Er ist klug. Er ist gebildet. Er ist eine wundervolle Person. Er könnte den Platz von Judas einnehmen und einer von uns sein. Aber wisst ihr, manchmal macht Gott nach unserer Meinung die törichtste Wahl. Und Gott sah einen kleinen, hakennasigen Juden mit hitzigem Gemüt, wie nur möglich ist, mit losem Mund, der sagt, ich will ihn abgehen und alle verhaften. Ich werde sie alle ins Gefängnis werfen, das werde ich tun. Das war Gottes Wahl. Die anderen nahmen einen Gelehrten, einen Diplomaten. Das war die Wahl der Gemeinde. Seht ihr, ihr wisst nicht, wer am Altar ist. Ihr wisst nicht, wer das ist, dem ihr ein Zeugnis gebt, im Gefängnis oder wo immer. Er kann ausschauen wie ein Boxer, mit Ohren zerrissen, mit einer Schramme über dem Auge, aber ihr wisst nicht, wer der Mann ist. Werft einfach euer Los, das ist alles, gebt ihm das Wort und Gott trifft dann die Wahl. Und Gott hat diesen kleinen, hitzigen Juden erwählt, auf seinem Weg, wie er sagt, ich werde ihn abgehen und ich werde sie erwischen. Ich werde zeigen, was ich tun kann. Und Gott hat ihn einfach niedergeschlagen. Gott sagte, das ist meine Wahl, gerade dort. Wäre das nicht töricht für die Gemeinde? Oh, er verfolgt die Gemeinde, er ist ein fleischlicher Mann. Aber Gott wusste, was im Innern dieses Mannes war. Seht ihr, was ich meine? Paulus hatte eine Erfahrung. Wie viele glauben, dass eine Erfahrung kommt mit der Bekehrung? Gewiss, wenn dem nicht so ist, dann zweifle ich die Bekehrung an. Eine Bekehrung bringt Erfahrung, aber ihr könnt es mit nichts festlegen. Manchmal ist es ein Jauchzen, manchmal kann es Zungenreden sein, manchmal weint jemand, manchmal seufzt jemand, ihr wisst nicht, was es ist. Und so versucht es nicht festzulegen, denn alle von euch habt ihr bewiesen, dass ihr verkehrt seid, ihr Methodisten, ihr Baptisten, ihr Nazarener und ihr Pfingstler. Ich habe Menschen jauchzen gesehen, so laut sie nur konnten, und sie würden das Gold aus euren Zähnen stehlen, wenn sie könnten. Jawohl. Ich habe Leute gesehen, die sprachen in Zungen, wie wenn man Erbsen auf eine trockene Kuhhaut schütten würde und ehrlich gesagt, mit der anderen Backe kauen sie Tabak und sie würden dir die Kehle durchschneiden, wenn sie könnten. So ist es. So, diese Dinge sind kein Beweis, dass ihr beweisen könnt. Es ist nur ein Beweis, das Leben, das der Mensch lebt. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das liegt alles an Gott. Er trifft die Wahl, er bringt die Dinge zusammen und so ist es. Wenn euer Leben verglichen ist mit den Früchten der Bibel, dann habt ihr ein ziemlich gutes Konzept. Wenn euer Geist Zeugnis ablegt mit seinem Geist, dass ihr Söhne und Töchter Gottes seid. Das alte Übel ist hinweggegangen und alles ist neu geworden und ihr lebt in Liebe, ihr habt Frieden, Gnade und so weiter und ihr kommt recht nahe zum Königreich dann. Denn das Leben, das in euch ist, bringt diese Art von Leben hervor. Oh, du sagst, Halleluja, ich habe in Zungen gesprochen. Halleluja, das bedeutet nichts. Das bedeutet nicht mehr, als wenn du irgendwo an einer Straßenecke Gitarre spielst oder so etwas. Das bedeutet gar nichts. Auch wenn du mit Zungen gesprochen hast und gejauchzt hast, den Mittelgang auf und ab gerannt bist, Tränen geweint hast, wie wenn du Zwiebeln geschält hast, das bedeutet gar nichts. Nichts, nicht eine Sache. Erst wenn dieses tägliche Leben das unterstützt oder zeigt und dabei bleibt. Wenn ihr diese Dinge tut, plus diesem Leben, Amen, das ist gut, das ist gut. Aber ihr könnt diese Dinge tun, ohne dieses Leben zu haben. Also kein Jauchzen und nichts ist ein Beweis. Jesus sagte, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und die Früchte des Geistes sind nicht Zungensprechen, das ist nicht die Frucht des Geistes. Jauchzen ist keine Frucht des Geistes. Weinen ist keine Frucht des Geistes. Aber Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Freundlichkeit, Glaube, Sanftmut, Geduld, das sind die Früchte des Geistes. Das sind die Früchte des Geistes. Gut. Wir haben diese Dinge, weil sie es lieben, Organisationen zu machen. Nun, wir haben es, gesegnet sei Gott. Wir glauben es in dieser Weise und wir werden in dieser Weise gehen. Und alle, die glauben wie wir, gehen in diese Richtung. Aber Gott möchte alle in diese Richtung gehen, hinauf, seht ihr. Nun, nachdem Paulus seine Erfahrung hatte, dachte er, das ist eine wundervolle Erfahrung. Lasst uns diese Erfahrung ein bisschen betrachten, die Paulus hatte. Paulus war auf dem Wege nach Damaskus, um einige verhaften, weil das Evangelium hatte sich dort unten ausgebreitet. Evangelium heißt gute Nachrichten. Und so hatte es sich dort ausgebreitet. Viele Menschen kamen hervor, voller Liebe, Freude. Sie liebten den Herrn Jesus. Und sie hatten sich dort unten ausgebreitet. Und so hatte Paulus einige Briefe vom Hohepriester. Er sagt, ich gehe hinab und ich werde jeden von ihnen verhaften. Und so hat er eine kleine Begleitung von Wachen mitgenommen, Tempelwachen, Soldaten, und ging dort die Straße hinab. Und während er dort die Straße hinabging, wussten alle, was er tun wollte. Aber plötzlich geschah etwas. Plötzlich war da ein großes Licht vor ihm. Ein großes Licht. Es leuchtete wie die Sonne. Das ist eine eigenartige Sache. Das Licht schien so hell, dass seine Augen beinahe dahin waren und er fiel zu Boden. Und er lag dort am Boden und schaut hinauf und vielleicht waren etwa 10, 15 Leute mit ihm. Hat einer von diesen Leuten das Licht gesehen? Nein, mein Herr. Paulus hat es gesehen. Es war nicht für sie bestimmt, es zu sehen. So seht ihr, einige Leute können Dinge sehen, wo andere sie nicht sehen. Seht ihr, Paulus sah dieses Licht so sehr, dass es ihn blendete und er konnte einige Tage nichts mehr sehen. Für ihn war es so eine Realität. Und später, als er Buchstaben schrieb, haben ihm seine Augen so Mühe gemacht, dass er mit großen Buchstaben schreiben musste. Und er sagte, habt ihr gesehen, ich habe euch mit großen Buchstaben geschrieben. Er konnte kaum sehen. Er war im Gefängnis und er bat den Herrn, ihn zu heilen. Und er hat ihn dreimal angerufen. Aber was hat der Herr gesagt? Meine Gnade ist genügt, Paulus. Paulus sagte, dann will ich ihn in meiner Schwachheit rühmen, damit ich mich nicht erhebe wegen der Fülle der Offenbarungen, die mir gegeben worden sind. Mir ist ein Botschafter des Teufels gegeben, ein Dorn im Fleisch, der plagt mich. Eine Zeit lang geht es besser, dann kommt es wieder. Plagen heißt Welle um Welle wie ein Schiff auf dem Meer. Die Wellen kommen, Welle after Welle, Welle um Welle. Dann geht es etwas besser, dann hat er es wieder, dann geht es wieder besser und dann hast du es wieder. Und er sagt, Herr, was ist los? Warum nimmst du das nicht weg von mir? Er sagte, meine Gnade ist genügend, Paulus. Geh einfach weiter. Er sagte, nun, wenn ich einfach vollkommen wäre in allen Dingen, er sagte, wenn ich so weitergehen würde, dann würde ich aufgeblasen und sagen, seht ihr, da ist nichts verkehrt mit mir. Der Herr sorgt für mich, mein Bruder. Halleluja. Dann werdet ihr selbst gerecht. Gott muss euch ein kleines etwas geben, hier und da, um euch demütig zu machen. Ein wenig, wisst ihr. So ist es. Damit ihr realisiert, dass er der Boss ist. Oh, ist er nicht wunderbar? Jawohl, einfach wunderbar. Herrlich. Und als Paulus dann diese große Erfahrung hatte, wenn heute jemand das hätte, dann würde er sagen, oh, gesegnet sei Gott, Halleluja, Junge, der Herr hat etwas getan für mich, Ehre sei Gott, aber nicht Paulus. Er war ein biblischer Gelehrter. Diese Erfahrung muss mit Gottes Wort übereinstimmen. Jawohl, wenn es nicht mit allem zusammengeknüpft ist in der Bibel, Geht nicht einfach hier, schlagt etwas auf und sagt, oh, ja, hier ist es, gesegnet sei Gott, ich habe es. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott es gibt. Es muss die ganze Bibel sein, mit allem. Denn Ungläubige können diese Bibel nehmen, um auf ihre Grundlage zu debattieren. Sie nehmen hier eine kleine Schriftstelle und dann dort eine andere kleine Schriftstelle und versuchen sie zusammenzubringen. Und es sind zwei total verschiedene Themen. Seht ihr? Ihr müsst Schrift mit Schrift vergleichen. Wie Jesaja sagt im 28. Kapitel, es muss Zeile um Zeile sein. Zeile um Zeile. Hier ein wenig, da ein wenig. Haltet fest an dem, was gut ist. Seht, auf diese Weise kommt es Zeile um Zeile, Wort um Wort, Schriftstelle um Schriftstelle. Es muss alles zusammengebracht werden. Darum glaube ich, dass diese Lektionen, wie wir sie gerade haben, für die Gemeinde eine gewaltige Sache sind, denn darin werden alle Schriftstellen zusammengebunden und unser Erlebnis muss in dieser Schrift eingebunden sein. Hört es? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es verkehrt. Wie ich jahrelang ging und nicht wusste, was jenes Licht war, welches Paulus zu Boden schlug, als die Welt draußen mit Schriftstellen, die Leute, die predigen, versuchten mir zu sagen, das ist vom Teufel, du wirst ein Wahrsager, du wirst zum Spiritisten. Mach keinen Spaß damit, Billy, daran stimmt etwas nicht, tu das nicht, Junge, das ist verkehrt, das ist der Teufel. Junge, du wirst ein richtiges Medium, du wirst zum Spiritisten, wenn du das tust. Oh, das ist alles vom Teufel, das ist nicht richtig. Ich wollte das nicht predigen, aber wie auf dem Weg nach Damaskus, Paulus wollte es auch nicht predigen, darum fand er heraus, ob es richtig oder verkehrt war. Darum ging er 3 Jahre nach Arabien und studierte die Schrift. Als er zurückkehrte, sagte er, jetzt könnt ihr es aus mir herausschütteln. Er wusste, dass er sich den Pharisäern stellen musste, er musste sich Sadduzäern stellen, er musste sich der Welt stellen und auch der heidnischen Welt. Und Paulus, diese Bibel, deshalb wurde dieses Buch der Hebräer geschrieben. Er schüttelt diese Hebräer, nimmt das Alte Testament und zeigt es hier im Neuen Testament und zeigt, das ist Gott, sagt er. Hier ist er, legt es da durch alle Propheten und alles. Er begann ganz hinten am Anfang, wie wir es im ersten Kapitel hatten, denn vor etlichen Zeiten, weit zurück vor langer Zeit, sprach Gott auf verschiedene Weise zu den Vätern durch die Propheten. So brachte Gott seine Botschaft, geprüft durch das Urim Thummim. Aber an diesem Tag hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn, Jesus Christus, geprüft durch seine Bibel. Da habt ihr es. Darum sind diese Erlebnisse, worüber die Welt sagt, oh, das sind doch nur mentale Dinge. Als jener Engel erschien, jenes Licht, dort unten am Fluss, als ich hier an der Ecke meine erste Erweckung predigte, und wir all jene Leute tauften, ich glaube, Bruder Friemann, du könntest dabei gewesen sein. Und ich weiß nicht, ob du dabei warst oder nicht. Wie viele waren da, als das Licht dort beim Fluss herabkam? Sind einige der Alten da? Ja, ein paar, als er dort unten am Fluss war. Und sie sagten, ach, das war doch nur optische Täuschung. Viele von uns standen dort und sahen es, als er herabkam. Und Jahre später bewies es Gott durch das mechanische Auge einer Kamera. Es ist wahr. Nun, ist das eine Erfindung? Ist es etwas? Nein, mein Herr. Wir entnehmen es genau der Bibel hier und zeigen, dass es derselbe Herr Jesus ist. Er tut dasselbe. Seine Taten sind dieselben. Seine Kraft ist dieselbe. Schaut letzten Sonntag hier. Ich lag dort drüben auf meinem Bett. Ich habe den Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Er kam, der Herr, und sagte, da ist ein Mann in der Versammlung. Er ist grau, schwarzhaarig, aber mehr grau. Er ist blind, er kann nicht gehen, er ist im Rollstuhl. Ein schwarzhaariger Mann sandte ihn, ein Arzt, Dr. Ackermann, ein schwarzhaariger Mann, ein Katholike. Ich sah einen Mann genau dort sitzen und so spricht der Herr. Er hob sich und ging hinaus mit seinem Augenlicht und mit allem. Was hat es bewirkt? Derselbe Engel, der gleiche, der Paulus auf dem Weg nach Damaskus zu Boden schlug, lebt heute in seiner Gemeinde, in seinem Volk. Es ist Schriftstelle mit Schriftstelle verglichen. Das ist die Weise, wie es sein muss. Aber wir haben die lauwarmen, wir werden dazu nach einer Weile kommen. Wir haben eine tiefe Sache vor uns und wir können jetzt hineingehen, heute Abend. Nun geht es langsam ins tiefe Wasser. Ihr wisst, als ich ein kleiner Junge war, hatten wir einen kleinen Teich hinter dem Grundstück und ich ging dahin. Alle wir kleinen Kinder gingen dorthin, nackt hinein, ungefähr 6, 7 Jahre alt. Und das Wasser war nicht tief, es war so eine Schweineschule. Und ich hatte dort eine Seifenkiste und ich zeigte, dass ich tauchen könnte, hielt meine Nase zu. Platsch machte es und wisst ihr, mein kleiner Bauch stieß auf den Schlamm und der spritzte in alle Richtungen. Ich sagte meinem Papa, dass ich schwimmen könne. Eines Tages nahm er mich dorthin und er sagte, ich möchte sehen, wie du schwimmst. Und ich sprang auf, wisst ihr, zog meine Kleider in einem kleinen Akaziengebüsch aus, rannte hinüber, schlug aufs Wasser. Ich planschte, dass der Schlamm nur so flog. Papa saß dort auf einem Abflussrohr. Er saß da, beobachtete mich einige Minuten. Dann sagte er, mach du aus dem Wasserloch kommst und wasch dich, mach, dass du heimkommst. Nun, ungefähr so ist es mit einigen von uns, die uns Christen nennen. Wir kriechen im Schlamm, das stimmt. Solange du so verankert bist, ich bin Methodist, ich bin Pfingstler, ich bin ein Presbyterianer, ich habe einen Beweis, ich habe es, du bist ein Schlammkriecher.
Well, that's just about the way some of us that call ourselves Christians, we mud crawl. That's right. Long as you're anchored, I'm a Methodist, I'm a Pentecostal, I'm a Presbyterian, I got an evidence, I got it. You're a mud crawling.
One day I was with my... Eines Tages war ich bei einem Onkel und erzählt, er war ungefähr 15, 16 Jahre alt, wir waren am Fluss. Ich sage, Onkel Art, ich kann schwimmen. Ich saß hinten im Boot, fühlte mich gut und sicher. Dann nahm er einfach das Ruder und stieß mich hinaus, ungefähr 3 Meter tiefes Wasser. Das war etwas anderes. Oh, das war ein Planschen und Schreien, das Schlimmste, das ihr je in eurem Leben gehört habt. Eines Tages wirst du hinausgestoßen. Du solltest besser wissen, wo du stehst. Jawohl. Wenn du ihn kennst, kenn ihn lieber richtig. Das stimmt. Aber jetzt gehen wir in tiefes Wasser. Tiefes Wasser, wo du ertrinken wirst, wenn du nicht ein gut gemästeter Christ bist. Beachte das Wort. Paulus fand zuerst heraus, er ging zurück ins Alte Testament und er fand heraus, er sah, dass sein Erlebnis absolut. Nun, was war es, das mich zu Boden schlug? Es war ein Licht. Großes Licht, welches dort stand und wie die Sonne leuchtete. Es stand dort vor seinem Angesicht und sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagte, Herr, wer bist du, den ich verfolge? Er sagte, ich bin Jesus. Ich dachte, er war ein Mensch, der narbige Hände hat. Einer, der in Versammlungen erscheint, wie sie jetzt behaupten. Nägelmal in seinen Händen und auf seinem Haupt. Nein, nein, nicht jener Leib. Nicht jener Leib, seht ihr? Er ist jetzt ein Licht. Als er hier auf Erden war, sagte er, ich komme von Gott, ich gehe zu Gott zurück. Er war der Engel, der die Kinder von Israel in diesem Licht durch die Wildnis führte. Er kehrte ins gleiche Licht zurück und Paulus erkannte es aus dem Alten Testament. Er sagt, ich bin Jesus, der Engel des Bundes. Und er wurde Fleisch, um uns zu erlösen. Er nahm nicht die Gestalt der Engel an, fanden wir im Studium der vorhergehenden Kapitel heraus. Er nahm nie die Natur von Engeln an, sondern war der Same Abrahams. Dass er erkannt werden konnte, dass der Mensch Gott sehen konnte. Amen. Nun sagt er, dorthin kehre ich zurück. Und als Paulus dies sah, sagt er sicher, das war er, das war er. Petrus hatte eines Nachts ein Erlebnis, während er betete. Das gleiche Licht kam ins Gebäude, öffnete vor ihm die Türen, ging auf die Straße hinaus. Petrus dachte, er träume, so gesalbt war er. Er wusste nicht, was geschah. Er sagte, bin ich soeben aufgewacht, aber ich bin draußen auf der Straße. Und er ging hinunter zum Haus von Johannes Markus. Das kleine Mädchen öffnete die Tür, irgendeine kleine Dame dort, die in einer Gebetsversammlung war. Jemand klopfte an die Tür, sie öffnete die Tür und oh, sagte sie, da ist Petrus. Ihr seid dabei, für ihn zu beten, dass er aus dem Gefängnis kommt. Der Herr hat ihn befreit. Oh, sagen sie, hör auf damit. Der Herr befreie ihn. Aber, sagte sie, er steht an der Tür und klopft. Petrus hämmerte immer noch dagegen. Lasst mich herein. Oh, sagte sie, es ist Petrus. In jenen Tagen, sie haben es immer noch, ein kleines Schiebefensterchen, einen kleinen Deckel, den man beiseite schieben kann, so dass man hinausschauen kann, seht. Bevor man den Gast hereinlässt, musste man wissen, wer an der Türe klopft, weil es Räuber gab, die einen töteten, wenn man die Türe öffnete. Und so öffneten sie die Tür und sie sagte, es ist Petrus. Sie sagen, oh, oh mein, er ist tot. Das ist sein Engel, der dort steht. Seht ihr? Er erhielt seinen verherrlichten Leib, ihr wisst, jene Theophanie. Erinnert euch, wie wir es durchnahmen, der große Diamant, wie er das Licht reflektiert, wie es zurückkam. Wenn diese irdische Behausung vergeht, wartet bereits eine andere auf uns. Sie dachten, Petrus sei gestorben, dass sein alter Körper abfiel und in ein paar Tagen begräbt man ihn. Er fuhr in seinen Engel, dachten sie, oder in seinen verherrlichten Leib, sondern seine Theophanie in den Körper, der bereits bereitet ist. Er könnte dir nicht die Hand schütteln, er hat keine Hände, die er auf diese Weise schütteln kann, und trotzdem ist er in der Weise eines Menschen. Ich muss hier kurz unterbrechen. Am 5.3.1961 in der Predigt in Vorhang, hinter dem Vorhang der Zeit, wurde Bruder Branham gezeigt, dass dieser Leib Hände hat und Hände schütteln kann und dass sie sich umarmen konnten. Ich gehe weiter mit der Übersetzung. Trotzdem ist er in der Weise eines Menschen. Er kam herab, klopfte an die Tür. Sie sagt, nein, es ist Petrus, er steht hier. Er öffnete die Tür, er trat herein und da war er. Nun, Petrus wurde durch dieses Licht befreit. In der gleichen Weise, wie Paulus in der frühen Gemeinde, wie dieses Licht Gottes auf Paulus schien, wie sie es sahen, die gleiche Sache ist jetzt herabgekommen. Nun, man kann alles sagen, darum muss es noch lange nicht stimmen. Aber wenn Gott etwas beweist, beweist es durch das Werk, das getan wird, und alles, was wir sehen, was der Herr getan hat, ist absolut unfehlbar bewiesen worden, dass es Gott ist. Durch die Schriften, durch seine Taten, durch Erfahrung, aber sie wollen nicht hören. Schaut in diesem Tabernakel. Nun, denkt daran, ihr wisst, wir sehnen uns nicht nach Menschenmengen. Wir haben sowieso keinen Platz, aber seht, eine Versammlung in dieser Art, wo wir aus diesem Grund zusammenkommen, sollte das Aufsehen aller Städte im Umkreis erregen. Aber sie sind tot. Sie sind absolut tot. Sie haben Augen, aber sie können nicht sehen. Ihr sagt, nun, Bruder Branham, warum gehen Sie dann nicht zu einem Arzt und lassen Ihre Augen in Ordnung bringen? Diese Art von Sehen kann er nicht in Ordnung bringen. Jesus sagte, wenn ihr mich erkannt hättet, hättet ihr auch meinen Tag erkannt. Er sagt, ihr blinden Pharisäer, die Zeichen am Himmel könnt ihr lesen, aber die Zeichen der Zeit nicht. Geht das auch über eure Häupter? Hört, schaut auf die Zeichen, in denen wir leben. Nun, ich selbst, ich bin nur ein Mensch, nicht einmal ein Prediger, wenn wir davon reden. Ich habe keine Ausbildung, was die Welt einen Prediger nennt. Wir sind nur arme Leute. Seht ihr dieses Gebäude? Schaut euch dagegen die Kathedralen an heute Morgen. Andererseits schaut, wo Gott ist. Das ist die Sache. Genauso stand Moab dort in all seinem Glanz, in seiner Schönheit. Und die Israeliten waren in ihren Zelten. Aber wo war Gott? Dort war eine Gruppe kleiner heiliger Roller, die alles falsch machten, was sie anfassten. Aber Bileam, ihr Bischof, versagte darin, den geschlagenen Felsen zu sehen und jene eherne Schlange und jene Feuersäule. Seine Augen waren blind, er konnte es nicht erkennen. Er sagte, die bilden sich das nur ein. Aber er war dort. Gott sei gesegnet. Er ist hier. Gott ist hier und er tut dasselbe, was er tat. Wir vergleichen Schriftstelle mit Schriftstelle. Gott hat sich auf der Erde niemals als etwas Großes dargestellt, sondern wohnt immer unter einfachen, demütigen Leuten. Und so ist er heute Morgen hier, tut dasselbe. Die Schrift bestätigt das. Die Kamera bestätigt es. Nun, der Grund, warum ich mich auf das Bild bezog, nicht weil ich darauf bin, ich bin nur ein Sünder, gerettet durch Gnade, so wie ihr, aber ich versuche zu sagen, dass seine Gegenwart mit uns ist. Das ist die Hauptsache. Wenn er mich zum inkarnierten Elisa macht und ihr den Glauben nicht habt, das zu glauben, dann wird das nie etwas Gutes bewirken. Er kam zu seinen eigenen und seine eigenen nahmen ihn nicht an. Aus diesem Grund, das ist der Grund, warum in dieser Stadt, nun, ich könnte eine Erweckung beginnen, in einem großen Gebäude, doch man kommt nie viele Leute hinein, die es glauben. Sie wollen es einfach nicht glauben, sie können es nicht. Ihr Tag ist vorüber. Diese Lektion heute Morgen würde in Afrika mindestens 10.000 Seelen zu Christus bringen. Hier dagegen ist es vielleicht ein Sünder, der hier sitzt, oder ein Abgefallener. Die meisten Gegenden wurden wieder und wieder durchgekämmt. Es ist einfach am Ende. Das ist alles. Aber was wir versuchen zu sagen, Schriftstelle deckt sich mit Schriftstelle. Dabei spielt es keine Rolle, wie gewaltig das Erlebnis ist. Wenn es sich nicht mit der Schrift, dem Urim Thummim, deckt, ist es falsch. Egal wie gut der Prophet war, wenn er sprach und diese Lichter leuchteten nicht auf dem Urim Thummim, dann war es verkehrt. Gleich wie gut der Traum zu sein schien, wenn er auf dem Urim Thummim nicht aufblitzte, war es falsch. Als jene Priesterschaft endete, richtete Gott seine Bibel auf. Paulus sagte, wenn ein Engel vom Himmel käme, Galater 1,8, und würde ein anderes Evangelium predigen als das, welches euch bereits gepredigt wurde, soll er verflucht sein. Der Engel vom Himmel, welcher Gott selber war, sagte zu Johannes, dem Offenbarer, ich, Jesus, sende meinen Engel, dass er euch diese Dinge bestätigt oder aufzeigt. Und er sagte, wenn jemand ein Wort hinzufügt oder ein Wort hinwegnimmt, so wird derselbe aus dem Buch des Lebens genommen. Das ist es. Die Bibel. Darum, wenn diese Erlebnisse und diese Dinge, die bei uns geschehen, nicht durch Gottes Wort bestätigt worden wären, wären sie verkehrt. Es ist mir gleich, was geschehen würde, es wäre verkehrt, aber sie sind schriftgemäß und absolut die Wahrheit. Oh, ich bin so glücklich, dass ich ein Glied dieses großartigen Leibes Christi bin. Lasst uns nun fortfahren. Wir kommen nun zur Lektion. Hier haben wir aufgehört, wo er sagte, da ich sehe, entschuldigt, ich habe das 12. Kapitel genommen. Ich habe es gelesen, habe nicht studiert. Bruder Norman wohnt dort oben in meinem Haus und er weiß, dass ich erst gestern heimgekehrt bin. Die Brüder dort unten wissen, dass ich gerade erst eingetroffen bin. Die einzige Zeit, die ich hatte, um die Schrift zu lesen, war, als ich mich hier vor wenigen Minuten hinsetzte. Das stimmt. Ich habe es nicht studiert. Ich warte einfach auf den Heiligen Geist, bis er es gibt, so wie er möchte. Er weiß, wo der Mensch ist oder die Leute sind, die es haben müssen. Wenn ich mir nun in meinen Gedanken etwas zurechtgelegt hätte, was ich hätte sagen wollen, dann ist es verkehrt. Aber wenn ich es einfach ihm überlasse, dann wird es genau auf den Punkt führen, wo es hingehört. Seht ihr? Macht euch keine Gedanken, was ihr sagen sollt, weil es nicht ihr seid, die sprecht, sondern es ist euer Vater, der in euch wohnt. Er übernimmt das Reden. Nun, im letzten Kapitel, dem vorhergehenden Kapitel, hörten wir Folgendes. Wie sollten wir entfliehen, wenn wir so ein großes Heil missachten, das uns zuerst durch den Herrn Jesus gepredigt wurde, mit denjenigen, die ihn hörten, die gleichen Dinge, die Jesus tat, um zu zeigen, dass dieselben Dinge hier geschehen sind, derselbe Engel Gottes, dieselben Werke, derselbe Beweis, dasselbe alles in allem, dasselbe Evangelium, genau mit dem Wort. Wenn der Herr dies lehrte und es dann, wie wir hörten, von seinen Jüngern bestätigt wurde, dazu gehörte auch Paulus, wie sollten wir dann entkommen, wenn wir so ein großes Heil missachten? Paulus sagte dies zu seinen hebräischen Zuhörern. Nun, sie hatten damals keine Tonbandgeräte wie wir heute. Sie hatten Schriftgelehrte, die saßen dort und schrieben es nieder, genauso wie es Paulus predigte. Und das ist es, was wir hier haben. Wir nehmen es durch Tonbandgeräte auf und diese Bänder gehen um die Welt, um zu zeigen, dass es die Wahrheit ist. Unsere Religion ist nicht vergebens, sondern es ist absolut der auferstandene Jesus Christus. Dieselbe Sache. Wir dürfen es nun nicht einfach missachten. Geht heute nicht einfach von der Versammlung und sagt, nun, ich mag es, dorthin zu gehen, ich mag das Singen, die Leute sind dort freundlich in dieser kleinen alten Kirche. Tut das nicht. Bruder, lass dein Herz entflammen und sage, hier, ich muss hier unbedingt etwas tun. Ich muss hinausgehen und schauen, ob ich nicht jemand finde, dass er gerettet werde. Sag nicht einfach, Gott sei gesegnet, wenn du nicht bereust, dann wirst du umkommen. Nein, geh freundlich an die Sache ran. Sei so weise wie eine Schlange und so harmlos wie eine Taube. Seht, auf diese Weise muss man gehen. Geh zu der Person, wenn er Hühner züchtet, dann rede mit ihm eine Weile über Hühner. Seht ihr? Und plötzlich, wisst ihr, wenn er ein Bauer ist, dann redet über seinen Hof. Und wenn er Autos verkauft, redet eine Weile über Autos. Sie haben schöne Autos und so weiter, seht ihr. Bis ihr den Geist erfasst, wenn Vater sagt, nun ist es an der Zeit, ihn auf seine Seele anzusprechen. Ihr könnt es langsam eröffnen. Das ist ein schönes Auto. Weißt du, der Verkehr heutzutage ist eine großartige Sache. Oh, sind die Entfernungen zwischen den Ländern so klein geworden, zwischen Städten und Ländern. Freunde und Mütter können einander besuchen. Es ist einfach wunderbar, dass wir Autos haben, wie sie verkaufen. Ja, mein Herr, das stimmt. Ihr wisst schon, dann pafft er so an seiner Zigarre oder was es auch sei. Ja, ja, das sind gute Autos. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was die Alten gedacht hätten, wenn sie so etwas gesehen hätten? So macht ihr einfach weiter, wisst ihr? Nach einer Weile sagt ihr, ja, ganz sicher, wissen Sie, was auch gut ist? Sie ermöglichen, wie wir Erweckungen haben. Die Leute können schnell durchs ganze Land kommen zu einer Erweckung. Seht ihr, ihr ebnet alle Zeit den Weg, wisst ihr? Nun, wenn ihr fühlt, dass sich irgendetwas in den Weg stellt, dann stoppt genau hier und geht zu etwas anderem über. Wie ein Doktor draußen in Phoenix sagte, Herr, fülle meinen Mund mit guten Worten und gib mir einen Rippenstoß, wenn ich genug gesagt habe. Seht ihr? Gib mir einen Rippenstoß, wenn ich genug gesagt habe. Beachtet nun, wir beginnen beim 15. Kapitel oder beim 15. Vers des 3. Kapitels. Aufgepasst, wo es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung. Beachtet, was Paulus hier sagt. Hier heißt es, heute, nach so langer Zeit, dazu kommen wir nach einer Weile, heute, nach so langer Zeit, das kommt im nächsten Kapitel, nach so langer Zeit. Das heißt, heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in den Zeiten der Erbitterung. Beachtet den nächsten Vers. Denn einige haben ihn geärgert. Worüber redet er nun? Über das Evangelium? Waren es nicht alle, die durch Moses aus Ägypten herausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Waren es nicht jene, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Die Provokation. Lasst uns hier eine Minute einhalten. Die Verärgerung, als sie ihn ärgerten. Nun, was tat Gott? Paulus versuchte darüber zu reden. Wer war es, der sie aus Ägypten führte? War es Mose? Nein. Moses war nur das fleischliche Werkzeug. Jetzt haben wir unseren Hintergrund. Wir möchten das nun klarstellen, wenn wir in einigen Minuten an diesem Punkt sind oder an diesen Punkt gelangen, werdet ihr es sehen. Gott hatte sein Volk, das nicht in der Ruhe war. Sie waren dort unten in Ägypten, sie waren außerhalb ihrer richtigen Position, sie waren nicht in ihrem Heimatland. Sie waren Fremdlinge und Pilger. Und Gott brachte sie von jenem Ort, wo sie wohnten in Ägypten, in ihr Heimatland. Ein Typ auf heute. Wir sind ruhelos. Hier dauert es nicht lange. Sind kleine, pausbackige Jungen, spielen mit Murmeln, kleine Mädchen spielen mit Puppen. Kaum ist es soweit, da hast du schon graue Haare und Falten. Hier stimmt etwas nicht. Das ist nicht unser Heim. Wir sind am falschen Ort. Darum sagen wir, dass wir Pilger und Fremde sind.
Etwas ist passiert. Eine Dame erzählte mir heute Morgen im Zimmer, dass die Leute manchmal über sie lachen. Ich sagte, liebe Schwester, du bist nicht von diesem Volk. Wir sind ein anderes Volk. Mein Mädchen sagte, Papa, die und die Mädchen haben das und das getan. Sagt er, schau, Liebes, sie hatten diese Platten von Elvis Presley. Ich sagte, ich möchte nicht, dass sie in mein Haus kommen. Sie sagt, aber Papa, das sind so nette kleine Mädchen. Ich sagte, das mag sein. Dagegen habe ich nichts zu sagen. Aber da ist eine Sache. Wir sind anders. Wir sind anders. Nicht, dass wir anders sein möchten, aber der Geist, der in uns ist, ist aus dem herausgekommen. Ihr seid von einer anderen Welt. Wenn ich nach Afrika gehe, kann ich mich nicht auf ihre Art zu leben einstellen. Sie tragen keinerlei Kleidung, sie sind nackt und sie nehmen Dinge, die verwest sind, mit Maden darin und sie essen es trotzdem. Das macht ihnen nichts aus, seht ihr? Ich kann das nicht, das ist anders. Ihr wisst, einmal waren wir alle so. Aber die Zivilisation hat uns verändert. Und durch die Bekehrung wurde das millionenfach verdoppelt. Wir wollen die verwesten Dinge der Welt nicht mehr. Christus bewirkte, dass wir Christen wurden, so wie die Zivilisierung bewirkt hat, dass wir sauber wurden. Beachtet nicht nur das, sondern wir bekennen auch, dass wir Pilger und Fremdlinge sind. Wir sind nicht von der Welt. Darum wollt ihr nichts mit der Welt zu tun haben. Diese Dinge sind vergangen. Nun, Israel war unten in Ägypten, aber sie waren kein Ägypter. Ägypter, es war eine Schande für einen Ägypter, ein Schaf anzufassen. Und die Israeliten waren Schafhirten. Wie musste Mose diese Schmach gequält haben, da er doch in Erhabenheit ein Ägypter, ein Rinderzüchter war? Habt ihr bemerkt, was der Pharao zu Josef und den anderen sagte? Dies ist uns ein Gräuel, hat er gesagt. Dein Volk sind Schafhirten. Und ein Ägypter durfte einen Schafhirten nicht einmal berühren. Er gehörte zu einem anderen Volk. Und auf die gleiche Weise ist es heute mit einem Christen. Wenn er wiedergeboren ist, ist es für ihn Schmutz, sich dort aufzuhalten, wo die Leute trinken, schmutzige Witze erzählen, die Frauen nackt sind und so weiter. Es ist Schmutz. Gesegnet sei der Herr. Wir sind hier Pilger. Wir sind Fremdlinge. Der Geist ist bekehrt worden und wir halten Ausschau nach einer Stadt, wo die Frauen keine Shorts tragen. Wir halten Ausschau nach einer Stadt, wo sie keine Bierkneipen haben. Wir halten Ausschau nach einer Stadt, wo die Gerechtigkeit wohnt. Und so sind wir Pilger. Und dann kam Gott in einem großen Feuerbündel herab, wie ein Lichtkreis schwebte er in einem Busch und begann sich zuerst Mose zu offenbaren. Mose sagte, ihr wisst wie in der Lektion von gestern, wo es darum ging, als Jesus hier auf der Erde war und sagte, nun, ich bin, bevor Mose war, das war Jesus im brennenden Busch, in der Feuersäule. Heute ist es derselbe Jesus. Und er offenbarte sich in einer Feuersäule, und Mose hatte das Erlebnis, dann geht er nach Ägypten, predigt das Evangelium, die gute Nachricht und Zeichen und Wunder folgten ihm. Begreift ihr es? Es ist dieselbe Sache heute. Nicht nur das allein, sondern als die Hebräer herauskamen, Sie gingen im Licht, wurden sie durch dieselbe Feuersäule geleitet. Und die Bibel sagt, reizt Gott nicht. Lasst mich lesen. Es heißt heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet euer Herz nicht. Seine Stimme, die zu deinem Herzen spricht, wie als während der Erbitterung, als sie ihn ärgerten. Denn einige ärgerten ihn, nachdem sie hörten. Wie viele wissen, dass die Israeliten Gott durch ihren Unglauben ärgerten? Sie murrten. Gott ging geradewegs dort hinunter und das Erste, was geschah, sie bekamen Schwierigkeiten. Hier war diese Feuersäule über ihnen. Ich weiß nicht, ob alle sie sahen oder nicht. Zumindest Mose sah sie und sie war über ihnen und sie beobachteten sie. Und als sie herabkamen, nehmen wir an, sie sahen sie nicht. Ich weiß nicht, ob sie es sahen oder nicht. Sie ging vor ihnen her. Die Bibel sagt, dass sie dort war. Es heißt, der Stern ging vor den Weisen her. Niemand sah es, nur die Weisen. Dabei zog er über alle Sternwarten. Sie richteten die Zeit nach den Sternen. Niemand außer den Weisen sah ihn. Ihnen war es vorbehalten, ihn zu sehen. Und der Stern war nur für die Weisen gesandt. Und die Feuersäule wurde zu Mose gesandt. Und Mose wurde zu den Kindern Israels gesandt. Und sie sollten Mose folgen. Sie konnten Mose sehen. Und Mose sah das Licht. Und so zogen sie aus, alle, die glaubten. Und wie sie auszogen, kamen sie ans Rote Meer. Solange sie im alten Ägypten waren, hatten sie keine Anzeichen von Wunder mehr gesehen. Aber als sie dort herauskamen auf ihre Reise, gerade bekehrt und herausgebracht, das Erste, wisst ihr, sie kamen in Schwierigkeiten. Gott liebt es, dich in Schwierigkeiten zu bringen. Er liebt es, Schwierigkeiten zu schicken, um zu sehen, was du damit tust. Und er hielt einfach das Rote Meer auf, wisst ihr? Dann führte er sie geradewegs dort hinein und schickte ihnen den Pharao hinterher. Seht ihr, wie Gott es mag? Er liebt es, seine Kraft und Liebe zu zeigen. Er ist Gott und er liebt es einfach, dir zu zeigen, wer er ist. Amen. Das Problem heute ist, dass die Leute sagen, oh, diese Tage sind vorbei. Nein, wie kann Gott sich zeigen, wenn dir solch ein Zeug beigebracht wird? Aber Gott liebt es, sich zu manifestieren. Hier kommen die Kinder Israel. Sie wandeln im Licht. Mose ging vor ihnen her. Da waren sie. Kommt, hier ist der Weg. Gott ruft, wir gehen. Wir gehen ins verheißene Land. Oh, Halleluja. Da waren sie und jauchzten und tanzten und hatten eine gute Zeit, wisst ihr? Und das Erste, was geschah, sie schauten zurück und sagten, was bedeutet dieser Staub? Einer von ihnen kletterte auf einen Hügel und sagt, oh, 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 weh, es ist Pharaos Armee. Gott sagte, warum habt ihr Angst? Habt ihr nicht geglaubt, was ich dort unten tat? Warum seid ihr so beunruhigt? Warum ärgert ihr mich? Und als sie dort hinabkamen, ging Moses hinaus und verhandelte mit Gott. Und Gott öffnete einfach das Rote Meer. Sie durchquerten es und der Feind wurde eingeschlossen. Auf diese Weise macht es Gott. Fürchtet euch nicht. Regt euch nicht auf. Seid nicht beunruhigt. Ihr ärgert so Gott. Was tat er dann? Es sah aus, als ob nun. Wir hatten eine große Bewährungsprobe. Gott sei gesegnet. Es ist vorbei. Jetzt wird nichts mehr kommen. Wir sind auf dem Weg ins verheißene Land. Und er führte sie geradewegs in die Wüste, wo kein Wasser ist. Seht ihr. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Gott mit seinem geheiligten, geheiligen Volk führt sie geradewegs hinein in diese Falle. Dann holt er sie aus der Falle und führt sie geradewegs dorthin, wo kein Wasser ist. Wo er sie doch auf einen Weg hätte bringen können, wo es Wasser gab. Nun, er hätte einfach einen Fluss den Weg entlang machen können, wenn er gewollt hätte. hätte jeden Berg in Freude ausbrechen lassen können, so das Wasser 15 Meter hoch gespritzt hätte, wenn er gewollt hätte, sicher. Er hätte es vermocht, aber wenn er das getan hätte, wäre es zu einfach gewesen. Oh, der Name des Herrn sei gepriesen. Warum ließ Gott das zu, Bruder Brennen? Warum ließ Gott? Gott tut es. Lass ihn in Ruhe. Geht einfach weiter. Das ist Gottes Sache. Die Fußspur der Gerechten wird durch den Herrn gelenkt. Jawohl. Welchen Unterschied macht es? Hat mein ganzes Geld verloren, Bruder Brennen. Nun, gesegnet sei der Herr trotzdem. Oh, ich habe dies und das getan und das geschah. Der Sturm hat mein Haus demoliert. Gott sei trotzdem gesegnet. Der Herr gibt, der Herr nimmt, gesegnet sei der Name des Herrn. Geh einfach weiter, alles dient zur Verherrlichung Gottes. Gott weiß, was er tut. Einige durchs Wasser, einige durch die Flut, einige durch schwere Versuchen, aber alle durch das Blut. Auf diese Weise führt er uns, das stimmt. Oh! Ich könnte einfach aufhören und anfangen zu jauchzen und zu schreien. In dieser Weise führt er seine lieben Kinder. Könnt ihr ihn fühlen, gerade jetzt? Nun, ich bin kein Psychologe, aber könnt ihr gerade jetzt diesen lieblichen Geist spüren, der über diesem Gebäude ist? Was wäre, wenn unsere Augen gerade jetzt geöffnet würden, dass wir sehen würden, wer an den Wänden entlang und die Gänge auf und ab steht? Oh, eines Morgens, als dieser Junge so blind war, wie er nur sein konnte, sagte Elisa, schau auf, die Syrer sind dort unten. Aber er sagte, dort sind mehr, die mit uns sind. Er sagte, ich sehe niemanden. Er sagte, Herr, öffne dem Jungen die Augen. Er schaute an dem alten Propheten vorbei und die ganzen Berge waren in Flammen und flammende Pferde, flammende Streitwagen. Dann war er überzeugt. Er sagte, wir gehen einfach hinaus und schlagen sie mit Blindheit. Sie hatten ihr Augenlicht so vollkommen, wie sie es immer hatten, und trotzdem waren sie ihnen gegenüber blind. Er sagte, sucht ihr Elia? Jawohl. Komm mit, ich werde ihn euch zeigen, wo er ist. Und so führte er sie. Sie erkannten es nicht. Und so ist es heute. Christus ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Und tut dieselben Dinge, die er immer tat. Aber die Welt ist dem gegenüber blind. Sie erkennen es nicht. Oh, ich weiß nicht so recht, mein Pastor sagt, oh, armes, schwaches Volk, seht ihr, was ich meine? Sie sind blind, sie erkennen es nicht. Gott führt. Und sie kamen hinauf in die Wildnis von Sinn. Dort gab es kein Wasser, aber Gott hatte schon alles vorbereitet. Oh, sie fanden eine Wasserpfütze und sagen, da ist es. Doch sie konnten es nicht einmal kosten, es war schrecklich. Es war schlimmer als 100% Schwefel, seht ihr, so. Wie faulige Eier, wisst ihr. Oh, das ist schrecklich. Es war giftig. Nun, man nannte es die Wildnis von Sinn. Einige Palmen wuchsen dort und die Quelle, wo diese Palmen wuchsen. Dann sagte Moses, tu es nicht, aber Gott sagte, warum ärgert ihr mich? Warum ärgern sie mich? Wenn ich damals etwas tat, kann ich es dann nicht auch in dieser Situation? Wenn er dich aus einem schlimmen Zustand herausgebracht hat, kann er dich dann nicht aus einem weiteren herausbringen? Wenn er dich aus einer Schwierigkeit herausgebracht hat, kann er dich dann nicht auch aus einer weiteren herausbringen? Gesegnet sei der Herr, wenn er mich aus der Sünde herausgebracht hat, kann er mich auch aus dem Grab bringen. Er ist Gott. Welchen Unterschied macht das? Geh einfach weiter, halte deine Augen auf ihn gerichtet. Und er sagte, wenn ich das Rote Meer verschloss und diese Ägypter ertränke, kann ich dann nicht etwas wegen diesem Wasser unternehmen? Warum ärgert ihr mich? Oh, euer Unglaube, ihr provoziert mich, dass ich mich ärgere wegen eurem Unglauben. Nun, dieses Wort, das hier gebraucht wird, heißt sündigten. Sie ärgerten. Der Grund, warum sie es taten, weil sie ungläubig waren. Sie gingen nicht zum Würfeln oder zu solchen Dingen. Sie rannten nicht mit der Frau eines anderen umher und gingen herum, erzählten Lügen. So etwas taten sie nicht. Aber das ist sowieso keine Sünde. Ehebruch leben ist keine Sünde. Rauchen, Tabak kauen, trinken, spielen, fluchen, schwören und so weiter. Das ist keine Sünde. Das sind die Eigenschaften des Unglaubens. Du tust das, weil du ungläubig bist. Wenn du gläubig bist, dann tust du so etwas nicht. Darum sagte Jesus, wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich sandte, hat ewiges Leben. Nicht wer sagt, er glaubt, sondern wer wirklich glaubt. Das ist es. Das wischt all eure anfänglichen Beweise vom Tisch, seht ihr. Da habt ihr es. Nicht wer mein Wort hört und schreit. Nicht wer mein Wort hört und in Zungen spricht. Nicht wer mein Wort hört und Blut in der Hand hat oder im Gesicht oder wo auch immer. Das ist es nicht. Wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich sandte, hat ewiges Leben und wird niemals zur Verurteilung kommen, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Amen. Was ist Sünde? Unglauben. Etwas Unscheinbares kann hervorkommen, wenn man sich nicht sofort zur Schrift wendet, um herauszufinden, ob es stimmt oder nicht. Ah, sagst du, seht ihr, schon kommt das Nächste. Ich bleibe lieber, was ich bin. Presbyterianer, seht ihr nun. Blind. Und du ärgerst Gott. Wenn Gott etwas tut, dann erwartet er von der Nation, dass sie es ergreift. Aber stattdessen weiß nun, ich weiß nicht so recht, seht ihr. Er erwartet von den Leuten, dass sie es begreifen. Wenn du beunruhigt bist, setz dich durch vorstehende Schrift von hinten bis vorn, schau nach, ob so etwas geschieht oder ob so etwas angekündigt ist, dass es geschehen soll, dann begreift ihr es. Amen. Seht, heute, passt auf, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht wie während der Erbitterung. Als Gott sich an ihnen ärgerte, seht ihr, einige ärgerten ihn, nachdem sie gehört hatten, das Evangelium gehört hatten, das Mose gepredigt hatte, aber nicht alle, die durch Moses aus Ägypten auszogen. Wie viele wissen, wie viele von der ursprünglichen Gruppe, die herauskam, gerettet wurden? Wie viele? Zwei, das stimmt. Wer kennt ihre Namen? Kaleb und Josua, das stimmt. Kaleb und Josua, die einzigen zwei, also ungefähr 2 Millionen. Hört nun. Aber er, der 17. Vers nun. Welchen aber zürnte er 40 Jahren wegen ihrem Unglauben? Nicht denen, welche gesündigt hatten, nicht geglaubt hatten, die Büße finden. Nimm das Wörterbuch, finde heraus, was Sünde bedeutet. Nimm ein Bibelwörterbuch, es bedeutet Unglaube. Unglaube ist Sünde. Wer nicht glaubt, ist schon verurteilt, verdammt, Johannes 4. Seht ihr? Bereits verdammt. Deren Leiber in der Wildnis zerfallen sind. Und wem schwor er? Dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten? Dein Unglaube. Oh, ich gelange nie durch mein Kapitel hindurch. Aber schaut, das ist mit dieser Nation heute los. Zeichen und Wunder haben diese Nation durchquert. Was tun sie damit? Sie wenden ihnen den Rücken zu. Darum sagt er, ich schwöre, dass ich sie nicht eingehen lasse in dieses Land, zu dem sie auszogen. Was ist mit diesen großen Gemeinden heute los? Ihr Unglaube hat Gott verärgert. Halleluja! Er ist imstande, Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Er hat versucht, ihnen das Evangelium zu geben, und sie verhärteten ihre Herzen. Sie haben einen Kult aus sich gemacht, aus ihren Kleindenominationen. Wir glauben dies und sonst nichts. Und Gott konnte nicht einziehen. Wo sind sie heute? Sie sind auf dem Abstellgleis. Gottes kleine, treue Gruppe bewegt sich weiter mit Zeichen und Wundern. Er führt sie in den Test. Jeder Sohn, der zu Gott kommt, muss zuerst erprobt und getestet werden, von Kindesbeinen angeschult. Beim ersten kleinen Ereignis sagen, oh nun, vielleicht war sowieso nichts an der ganzen Sache. Du bist ein uneheliches Kind und kein Kind Gottes. Ein Kind Gottes ist Same Abrahams, der die Dinge, die noch nicht waren, so nannte, als ob sie schon wären. Gott hat es gesagt und so ziehst du einfach weiter. Amen. Ganz egal, was der eine sagt oder was der andere sagt, sie ziehen trotzdem weiter. Gott hat es gesagt. 25 Jahre haben sie auf das Kind gewartet. Ganz egal, wie im Gegensatz alles war, er trennte sich von diesen Ungläubigen. Amen. So, dass er glauben konnte. Oh, mein, ich fühle mich gut. Denk daran, du musst dich trennen von diesem Dogma der Welt. Ah, die Tage der Wunder sind vorbei. So etwas gibt es nicht. Das ist Fanatismus. Trenn dich davon. Die Bibel sagt, komm aus ihnen heraus und trenne dich von ihnen. So spricht der Herr, dann werde ich dich empfangen. Wie wunderbar. Ich werde dich empfangen, nachdem du dich getrennt hast. Ihr sollt meine Kinder sein und ich werde euer Gott sein. Trennt euch. Belastet euch nicht mit Ungläubigen. Das stimmt. Junge Männer heiraten. Heiraten irgendein Mädchen, das ungläubig ist. Oder irgendein junges Mädchen heiratet einen Jungen, der ungläubig ist. Sollten das nicht tun. Es ist mir egal, wie niedlich er ist oder wie niedlich sie ist, welche große Augen sie hat. An einem dieser Tage werden sie erlöschen, diese Augen. Aber Bruder, deine Seele wird für immer leben. Darum sei vorsichtig, was du tust. Wenn sie kein echter Gläubiger ist oder eher kein echter Gläubiger, belaste dich nicht mit ihnen. Bleibe weg von solchen. Sie werden dir Scherereien machen auf dem Weg. Nun, Vers 17. Hört. Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen. Welchen aber schwur er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineingehen konnten. Sie zogen aus, sie sahen die Wunder, aber sie gelangten nie in das verheißene Land. Nur zwei gingen hinein. Nun, was tut Paulus? Er spricht jetzt zu den Christen. Verlasst nicht dieses Evangelium, das damals mit Zeichen und Wundern gepredigt wurde. Die Feuersäule führt es. Wenn diese Dinge wiederum geschehen, dann bleib nicht auf der Strecke durch Unglauben, weil du zweifelst. Denn ihr Leib ist in der Wildnis zerfallen. Nun, jetzt kommen wir schnell herein. Passt gut auf. Denn nicht denen, die nicht leben, so erkennen wir, dass sie nicht hineingelangen sollten wegen ihres Unglaubens. Einmal nennt er es Sünde, dann nennt er es Unglaube. Unglaube ist Sünde. Sie gelangten nicht hinein wegen ihres Unglaubens. Sie sahen diesen Propheten Mose. Sie sahen, was er tat, was er sagte. War jedes Mal die Wahrheit. Bewegten sich genau mit der Wahrheit. Die Feuersäule erschien vor ihnen. Sie beobachteten sie, sie sahen sie. Paulus versucht ein wenig später auf sein Erlebnis, das er hatte, zu kommen, seht ihr? Er versuchte, das Erlebnis damit in Verbindung zu bringen. Er versinnbildlichte es mit dem Alten Testament. Er sagte, wir sind nun in eine neue Sache gelangt, in dieser neuen Dispensation durch Jesus Christus. Vormals erschien ihnen der Herr durch die Propheten, jetzt aber durch seinen Sohn Jesus. Seht? Und er geht, um die Erlebnisse zu symbolisieren und um ihnen zu zeigen, was geschah, diese Zeichen und Wunder und alles, wovon geschrieben war. Er sagte, sie gelangten nicht hinein wegen ihrem Unglauben. Sie hatten nicht geglaubt. Aber jetzt bewegen wir uns in einem anderen Zeitabschnitt. Verhärtet eure Herzen nicht, dass ihr ja nicht tut, wie sie taten in den Tagen der Erbitterung, als sie Gott ärgerten. Was taten sie? Nicht dadurch, dass sie unsittlich lebten. Ich will euch das einschärfen. Du sagst, Bruder Brenner, ich gehe zur Gemeinde. Das ist in Ordnung. Ich habe mein ganzes Leben nie gelogen. Das ist fein. Ich habe niemals gestohlen. Ich habe nie dies oder das getan. Das ist sehr fein. Das ist alles gut. Aber das wäre trotzdem keine Sünde gewesen. Die Sünde besteht darin, wenn Gott sich zeigt und du glaubst es nicht, wenn du nicht darauf hören willst. Ah, sagst du, meine Gemeinde lehrt so etwas nicht. Wenn die Bibel es lehrt und Gott es bestätigt, darum geht es. Beobachtet jetzt nun einen Augenblick. Jetzt beginnen wir etwas mit etwas richtig Tiefen. Nun, packt euer Bewusstsein in eure Westentasche, bis ihr hinausgeht. Beobachte nun richtig scharf. Lasst uns, fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, während die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch austritt, jemand, persönliches Fürwort, von euch als zurückgeblieben erscheint. Paulus versucht ihnen im vorherigen Kapitel von all diesen Dingen zu erzählen, aber nun versucht er ihnen zu erzählen, worum es tatsächlich geht. Haben wir noch Zeit? Vielleicht sollten wir vielleicht lieber warten bis heute Abend. Es wird sonst spät und wir werden gleich eine Gebetsversammlung haben. Vielleicht greifen wir es lieber heute Abend auf, denn das ist wirklich voller Vitamine, geistiger Vitamine. Ich habe einiges zu tun und ich bin heute Nachmittag beschäftigt. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa eine Verheißung, nun, hatten sie eine Verheißung für das verheißene Land, dort unten in Ägypten? Und als Gott herabkam, um dieses Versprechen wahrzumachen, nun, Gott sagte es Abraham hunderte von Jahren vorher, dass er es tun würde. Es war schriftgemäß. Josef hatte gesagt, bewegt meine Gebeine nicht, bis ihr in das verheißene Land zieht und dann begrabt mich dort zusammen mit meinen Vätern. Denn er wusste, dass die Auferstehung stattfinden würde, wenn Jesus von den Toten aufersteht, denn er wusste, was Hiob sagte oder gesagt hatte. Seht, jeder einzelne dieser Propheten wusste, was der andere gesagt hatte, und sie wussten, dass ihr Geist dasselbe ist, denn sie haben es beobachtet. Oh, Bruder, das mag ich. Das sollte uns aus unserem Zustand der Beunruhigung aufschütteln. Sie hatten ihre Augen nicht auf das gerichtet, was die Leute sagten, sondern darauf, was die Propheten sagten. Jeder einzelne von ihnen hielt Ausschau, beobachtete es. Abraham sagte, begrab mich da, wo Hiob beerdigt wurde. Sagte Sarah, ich werde ein Stück Land kaufen und dort werden wir begraben werden. Isaac war ein Prophet nach seinem Papa und er sagte, hör, dass ihr mich ja nicht irgendwo anders begrabt, nicht hier in Ägypten, sondern nehmt mich geradewegs mit zurück in das verheißene Land. Genau dort sollt ihr mich begraben. Jakob starb dort unten im verheißenen Land, aber er sagte zu seinem Sohn, der ein Prophet war, du weißt, dass mich eines Nachts ein Engel an der Seite berührte. Seitdem habe ich gehumpelt, komm, lege meine Hand. Oh, erbarm, mein Sohn, du Prophet, ich bin alt, ich bin blind, aber lege deine heilige Hand, da du ein Prophet bist, lege sie an die Stelle, wo der Engel seine Hand hatte, und schwöre bei dem Gott des Himmels, dass du mich nicht hier unten begraben wirst. Halleluja. Gesegnet sei der Herr. Könnt ihr die geistige Offenbarung des Wortes sehen? Nun, die Hälfte, 90% wusste nicht, wovon er sprach, aber er wusste, wovon er sprach. Lege deine Prophetenhände an diese Stelle, wohin der Engel seine Hand legte. Einst war ich ein großer, stämmiger Mann, ein grober Feigling. Aber er berührte mich und seitdem hinke ich. Aber ich bin ein Prinz, seitdem ich hinke. Seitdem ich meine Art zu gehen geändert habe, bin ich ein Prinz. Jawohl. Leg deine Hand hierhin, schwöre bei dem Gott des Himmels, dass du mich nicht hier beerdigst. Warum? Niemand wusste, wovon er sprach. Aber Josef, er sagte, nimm mich mit hinauf und beerdige mich im verheißenen Land. Dort musste es sein, sicher. Als Josef Jahre später starb, sagte er, begrabt mich nicht hier unten. Schaut auf mein Gebein, wenn ihr vorüberzieht. Denn eines Tages werdet ihr von hier ausziehen. Und wenn ihr geht, dann nehmt meine Knochen mit. Halleluja. Da habt ihr es. Die Welt soll sagen, was sie will und tun, was sie will. Gesegnet sei der Name des Herrn. Halte mich in Christus und wenn ich alles Mögliche genannt werde, Fanatiker, heilige Roller, eines Tages wiederkommen und die, die in Christus sind, wird Gott mit sich bringen, wenn er kommt. Es ist alles eine geistige, offenbarte Wahrheit, die hier drin liegt und es benötigt eine geistige Sinnung, um es aufzugreifen. Ruht darauf über den Tag, denkt darüber nach. Selbst wenn ihr ohne Essen auskommen müsst, denkt darüber nach. Und heute Abend werden wir in seine Ruhe eingehen, die noch da ist, und sehen, was diese Verheißung heute bedeutet. Was ist diese Sache heute? Wenn es Gott nicht genau hier in dieser Bibel hat und beweist, dass es genau heute hier ist, dann bin ich ein falscher Prophet. Das stimmt genau. Aber es ist hier. Was ist diese Ruhe? Nun, er sagte, fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, während die Verheißung in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. So wie sie es taten, es muss dieselbe Verheißung sein, dieselbe Ruhe, derselbe Gott, dieselben Zeichen, dieselbe Sache. Lasst uns nun ausruhen. Was ist es wohl? Möge der Herr es heute Abend gewähren, während wir unsere Häupter beugen. Gesegneter Herr, nur die Ewigkeit wird offenbaren, diese großen Dinge, die wir jetzt gemeinsam teilen. Verächtlich sind die vielen, die zu Verdammnis bestimmt sind, wie du im Judasbrief geschrieben hast, dass Menschen schon von Alters her zur Verdammnis bestimmt sind, die die Gnade unseres Gottes nehmen und sie in Lüsternheit verdrehen. Und viele heutzutage predigen das Evangelium, die Gnade Gottes, und verdrehen es in ein geldbringendes Programm. Sie haben eine gewaltig große Kirche und die meistens in der Sonntagsschule. Sie nehmen die Gnade Gottes und verdrehen sie in Lüsternheit. Und die Welt ist blind und sie gehen wie blinde Schweine. Sie verstehen nichts. O Gott, öffne uns das Verständnis. Lass unser Verständnis sein, nicht sein wie das der Kinder dieser Welt. Denn du hast in deinem Wort gesagt, dass die Kinder dieser Welt weiser sind als die Kinder des Lichtes. Am Anfang war es so, die Kinder Kains wurden gewaltige Meisterwissenschaftler. Sie wurden gewaltige Erzieher. Sie wurden Bearbeiter von Werkstoffen. Sie machten Fortschritte, waren sehr religiös. Aber sie waren verdammt und ertranken bei der Urteilsvollstreckung. Und ihre Leiber trieben auf dem Wasser und ihre Seelen gingen zur Hölle. Und Jesus ging und sprach zu ihnen, als er starb. Und er ging in die Hölle und predigte den Seelen, die im Gefängnis waren, die nicht bereuten während der Zeit der geduldeten Tage Noahs, sagt die Schrift. Und Gott, als er auf der Erde stand, sagte, wie in den Tagen Noahs, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Aber wir achten nun auf das Geschlecht Seths, demütige Menschen, echte Gottesmänner, sie wissen nicht allzu viel von den Dingen der Welt. Sie scheren sich nicht um die Dinge der Welt, sondern haben alle Lasten zur Seite gelegt und glaubten Gott. Sie wurden Propheten, gewaltige Männer im Königreich, während die anderen, die andere religiöse Welt, über sie lachten und Späße über sie machten. Aber die Stunde kam, als die Fluten kam und das Urteil vollstreckt wurde. So war es beim Kommen Jesu Christi. Wie lachten sie über ihn, machten Späße, während sie ihre eigene Religion und ihre großen Gemeinden hatten. Aber sie machten Spaß über den Morgenstern und lachten ihn aus. Aber doch gingen sie ins Gericht und als sie flohen und nach Jerusalem gingen, aßen sie dort vor Hunger ihre eigenen Kinder und das Blut floss zu den Straßentoren hinaus, als man die Stadt und den Tempel niederbrannte und ihre Seelen gingen zur Hölle. Herr, hier sind wir zum dritten Mal. Und dies ist das letzte Mal. Drei ist die Zahl des Lebens. Hier sind wir bereit für die Entrückung. Die Gemeinde geht weiter. Die gewaltige wissenschaftliche Welt. Die Gemeinde heute voller Zweifel. Zehntausende, die ihre Namen im Buch eingetragen haben. Ja, Millionen. Und lachen über das Evangelium. sagen, sie sind ungebildet, sie wissen das nicht. Vielleicht ist es so, Herr, aber was uns an Bildung fehlt, machst du durch Gnade, wenn du deinen Engel des Lichtes sendest, wenn er seine Macht manifestiert und die Worte den Geringen und Ungebildeten, die wir sind, bestätigt. Und darum lieben wir dich, denn es war die Gnade Gottes, die es bewirkte. Und wir wissen, dass wir geboren würden und wir sind überhaupt nicht liebenswürdig. Wir sind unschön, aber durch Gnade hast du mit deiner barmherzigen Hand herabgereicht und unsere Augen geöffnet, wie Jesus für uns betete und wie Elia für Gehasi betete, als er umherschaute. Und heute sind unsere Augen geöffnet und wir sehen die Dinge Gottes und wir wissen, dass wir uns in die Endzeit bewegen, wenn die Tage des Volkes aus den Heiden fast vorbei sind und er ein Volk für seinen Namen nimmt. Lasst uns dort dabei sein, Herr. Wir beten demütig. Wir beten, dass du es gewähren wirst. Segne uns, segne diese kleine Zuhörerschaft heute Morgen. Sie ist aus lauter verschiedenen Religionen und Glaubensrichtungen zusammengesetzt. Aber lege sie heute zur Seite, Herr. Mögen sie unentwegt nach Golgatha schauen und sagen, Gott, forme mich und bereite mich. Ich bin, wie der Prophet sagte, dass er hinabging zum Haus des Töpfers, auf das er wieder zerschlagen werde und aufs Neue geformt werde. Forme uns, mach uns in dem Stil, wie Gott uns haben möchte. Ganz egal, ob wir einmal eine Türmatte im Haus des Herrn sein müssen. Lieber bin ich eine Türmatte, als dass ich in den Zelten der Bösen wohnen muss. Gewähre es, Herr. Segne uns einfach. Halte uns demütig, dass unsere Herzen den Dingen Gottes gegenüber geöffnet seien und unsere Gedanken klar, denn wir bitten es in Christi Namen. Während wir unsere Häupter gebeugt halten, frage ich mich, ob jemand um seines Seelenheils willen in einem Wort des Gebets gedacht werden möchte, würdest du deine Hand heben, bist du ein Sünder. Gott segne dich, mein junger Freund, sonst noch jemand. Gott segne dich dort hinten, mein Herr. Gott segne dich, meine Dame, möchte sonst noch jemand um seiner Seele willen im Gebet gedacht werden. Gott segne dich, mein Herr, mit erhobener Hand. Gott segne dich, die hier wunderbar. Wäre da noch jemand, kurz vor dem Schließen? Ich fühle, da ist noch jemand. Gott segne dich dort hinten, mein Herr, im Hintergrund. Nun schaut, ich möchte euch um etwas bitten. Ich möchte, dass ihr keineswegs denkt, dass es dieses kleine Tabernakel ist. Ich möchte nicht, dass ihr denkt, dass es wegen dieser Leute ist. Und bei dem barmherzigen Gott, denkt bitte nicht, dass es darin ist, weil der Engel des Herrn dieses Foto mit mir machen ließ. Oder so etwas. Wenn ich so fühle, dann, Bruder, bin ich es, der zum Altar gehen muss, statt euch zu fragen. Statt euch zu bitten. Ich sage es nur wegen der Schrift, dass ihr seht, dass es die Wahrheit ist. Und wenn ich es sagte, und das wäre alles, und wenn ich dann weitermachte wie irgendein anderer Prediger oder irgendeiner, nun, dann wäre es anders. Aber ihr seht, die Sache hier ist, dass Gott geradewegs kommt und es bestätigt, dass es die Wahrheit ist. Seht ihr, das ist, was es wirklich ausmacht, weil Gott es beweist. Und nicht nur das, sondern sein Wort sagt, dass er es tun wird. Hier tut er es. Nun, wenn dein Herz mit Gott nicht in Ordnung ist, würdest du einfach deine Hand heben und sagen, bete für mich. In Ordnung, wo du gerade bist. Ungefähr 8 bis 10 Hände wurden erhoben. Sie möchten Erbarmen für ihre Seele. Betet nun, während ihr eure Häupter gebeugt haltet. Denkt daran, ihr seid diejenigen, die Buße tun müssen. Ich bitte Gott nur für euch, dass er barmherzig sein möge. Aber das ist der Altar. Gott hat euch in eure Gesinnung an einen Ort gebracht, und das ist der Altar. Wir glauben an das Kommen zum Altar sicher, aber das ist in Ordnung. Aber euer wirklicher Altar ist dort, wo Gott dir begegnet, und er begegnet dir dort, wo du gesessen hast. Das ist dein Altar. Nun sage, Gott sei mir barmherzig, mir Sünder, und von diesem Tag an, wenn du mir hilfst, werde ich für dich leben. Ich werde dir dienen. Es ist mir gleich, was andere sagen. Ich steige aus heute Morgen, ich bete genau hier und du nimmst diesen alten, frechen Geist von mir. Du nimmst diese Gereiztheit von mir, diese Zornausbrüche. Ich weiß, dass ich nicht weiter so handeln kann mit Gott und in Ordnung sein kann. Ich habe Hass in meinem Herzen, ich bin eifersüchtig, ich habe Groll, ich habe dies und das. Nimm es heraus, mein Gott, ich möchte nicht so sein. Mach mich lieblich und demütig und sanft. Mach mich freundlich, mach mich so zu einem Menschen, dass ich andere für dich gewinnen kann. Lass mich für dich etwas tun, um die Wertschätzung meines Lebens zu zeigen. Das ist mein Gebet, das ihr jetzt betet, während wir zusammen beten. Himmlischer Vater, sie gehören dir. Sie sind die Früchte der Botschaft heute Morgen. Sie haben die Hand erhoben. Etwas hat sie dazu gebracht. Sie haben die Gesetze der Erde an sich überwunden, als sie die Hand erhoben. Es war ein Geist in ihnen, der eine Entscheidung traf. Sie erhoben ihre Hand, weil sie den Schöpfer, der sie schuf, annahmen. Nun, himmlischer Vater, ich bete, dass du sie segnen mögest und ihnen gerade jetzt ewiges Leben gibst. Es gibt nichts, das ich tun könnte, sie um den Altar versammeln oder in ein separates Zimmer tun, all diese Dinge tun. Du musst es tun, Herr. Wir können nicht mehr tun, als das Wort predigen. Du hast gesagt, Glaube kommt durch das Hören des Wortes, das Hören des Wortes Gottes. Nun, wir haben das Wort gepredigt, sie haben ihre Hand erhoben, dass sie glauben, gib ihnen jetzt ewiges Leben, denn du hast es versprochen. Und wenn sie ernsthaft waren, als sie ihre Hand erhoben, dann verlassen sie heute Morgen dieses Gebäude als liebliche, sanftmütige, demütige Christen, weil du es versprochen hast und deine Worte können nicht versagen. Ich bitte es in Jesu Christi Namen. Amen. Nun halte ich Ausschau, warte und sehne mich nach der lichten Stadt, die Johannes herabkommen sah, in jener lichten Stadt.
Now
Text dieses Liedes. Betet ihn jetzt an.
Die
perlweiße Stadt. Habe ich ein Haus, eine Hafen und eine Krone. Liebt ihr ihn nicht einfach? Die Botschaft ist jetzt vorbei. Dies ist Anbetung. Wir kommen nicht nur in die Gemeinde, um eine Botschaft zu hören. Wir kommen, um anzubeten. Vergiss die Person neben dir. Bete ihn einfach an. Wie schön, wie wunderbar. Sag ihm einfach, du musst es nicht laut sagen, sag ihm einfach in deinem Herzen, ich liebe dich, mein Herr, vergib mir meine Sünden. Und sehne mich nach dieser weißen Stadt, die Johannes herabkommen sah. Unser Vater, Gott, empfange uns. Wir warten darauf, werden wir auf dein Wort hören. Ein Verlangen, unsere Herzen dürsten nach dir, wie der Hirsch nach Wasserbächen lechzt. Unsere Seelen dürsten nach dir, o Gott, voller Sehnsucht und Erwartung. Wir erwarten die Stunde, bis Jesus kommt. Wir erwarten die Zeit, wo wir zum Himmel versammelt werden. Nicht um im Gericht vor dem Richter zu stehen, das ist vorbei. Wir sind den Dingen der Welt gegenüber tot, sind in Christus hineingekommen. Er nahm unser Urteil auf sich. Er ist jetzt unser Rechtsanwalt am Richterstuhl. Unser gesegneter Anwalt, der sich auf unser Bekenntnis hin für unseren Fall einsetzt, bis wir wissen, dass wir unwürdig sind. Wie eine liebe alte Schwester in ihrem Zeugnis heute Morgen sagte, während sie ihre Pfennige einwarf: Seit ich hier komme, habe ich gelernt, dass es nicht meine Heiligkeit ist, sondern dass es Gottes Heiligkeit ist. Wahrlich, Herr, wir lehren die Leute, dass im Menschen nichts Gutes, aber auch gar nichts Gutes ist. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, aber es ist die Gnade Gottes, die uns erschien. Wir vertrauen nur auf seine Verdienste, nicht auf unsere eigenen. Und wir beten dich an, allerheiligster Gott, dass du uns in deiner Güte mit in dein großes Königreich und in deine großen Pläne einschließen mögest. Wir empfangen dich durch Glauben in unseren Herzen und durch Gnade glauben wir, dass es uns zur Verherrlichung Gottes, zum Dienste Gottes gegeben ist. Nun, Herr, heile die Kranken heute Morgen, wenn sie nach vorn kommen, um für sich beten zu lassen. Mach ihnen diese Freude, dass sie sich danach sehnen, gesund zu sein. Lass sie wissen, dass dieses kleine, leichte Gebrechen nur für eine kleine Prüfungszeit über sie gebracht wurde. Gott weiß alles darüber. Er tat es, um zu sehen, was wir damit tun. Wie Gott uns dahin brachte, dass wir geradewegs hinaustreten und das vollbrachte Werk in Anspruch nehmen. Mögen sie dich nicht verärgern, indem sie hin und her rennen, rein und raus. Nun, ich kenne das nicht. Herr, mögen sie einen aufrichtigen Stand einnehmen und sagen: Herr, du warst derjenige, der mich rettete. Du warst derjenige, der diese Dinge für mich tat. Ich glaube dir. Ich vertraue dir heute. Und ich bete in Christi Namen, dass du es den Leuten gewähren mögest. Amen. Amen. Halleluja.